Hallo und herzlich willkommen zum Eishockey Newscast, Ausgabe Nummer 3. Nachdem die DEL und DEL2 gestartet sind, endlich auch die Oberligen sowohl im Süden und als auch im Norden. Und neben mir, Ernst Wieninger, begrüße ich heute unseren Experten aus dem Norden, Dennis Boxhorn. Hallo Dennis.
Hallo Ernst, grüß dich.
Dennis, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, also ich schreibe für die Printmedien der Eishockey News immer mal wieder, insbesondere über die hannoverschen Mannschaften, über die Indians und über die Scorpions. Bin regelmäßig auch bei den Spieltagsanalysen freitagsabends dabei im Internet, also da kann man mich auch lesen. Und sicherlich kennen mich einige gerade aus der Nordstaffel von Spray TV. Da bin ich als Kommentator immer unterwegs, ab und zu auch als Interviewer. Genau, also da sollte man meine Stimme auch schon mal gehört haben.
Vielen Dank, Dennis, für deine Worte. Und wenn es den Norden gibt, gibt es natürlich auch den Süden. Und für den Süden habe ich heute als Gast da Roland Rappel. Grüß dich, Roland.
Hallo, servus.
Möchtest du auch ein paar Worte zu dir verlieren?
Gerne. Ja, ich bin auch seit ca. 15 Jahren, müsste es mittlerweile sein, freiberuflicher Mitarbeiter hier bei der Eishockey News. Ende der Saison, seit April, habe ich zusammen mit dem Kollegen Buchleitner auch dann die Oberliga Süd so ein bisschen federführend übernommen, nachdem der Kollege von der Eishockey News aufgehört hat. Und ja, bin ansonsten noch für die Passauer Neue Presse, Deckendorfer Zeitung, freiberuflicher Mitarbeiter, berichte da über die Spiele des DSC und auch im Verein eingebunden. Ja. Bei Spray TV mache ich ja relativ viel im Hintergrund. Von daher ist es eigentlich ganz spannend, dass wir beide hier da eigentlich aus der gleichen Ecke kommen. Und ja, ich betreibe auch noch das ESBG-Forum, das kennt vielleicht auch der ein oder andere. Das ist ja eine der größten Communities, die es da im Eishockey so gibt, vor allem was halt Oberliga und die EL2 betrifft. Genau.
Wunderbar, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal ein bisschen durch mit dem ersten Wochenende der Oberliga Süd. Ja, Roland, gab es für dich schon kleine Überraschungen oder auch, sagen wir mal so, Favoritensiege, wo man gesagt hat, ja, das war so zu erwarten. Wie schätzt das du ins erste Wochenende?
Also ich finde, die beiden ersten Spieltage waren sehr gegensätzlich. Wir hatten am ersten Spieltag sehr viele klare und deutliche Ergebnisse. Ja, wenn man jetzt mal schaut, Deckendorf 5:1, Lindau gegen Bayreuth, Lindau 6:1 gegen Passau, Memmingen 8:3 gegen Stuttgart und natürlich die Heilbronner Falken, die da den EV Füssen mit 12:0 vom Eis gejagt haben. Das war schon eine Ansage, mit der so vielleicht nicht unbedingt zu rechnen war, gleich am ersten Spieltag. Am zweiten Spieltag war das Ganze aber schon wieder ein bisschen enger. Also auch die Stuttgart haben sie relativ knapp geschlagen gegen Rissensee, 4:6 nur verloren. Füssen ist wieder gut zurückgekommen, hat einen Punkt geholt, auch gegen Lindau, trotz 3:0 Rückstand. Bayreuth nur mit einem Torunterschied verloren und eben Heilbronn, ja, mit dem 12:0 im Rücken, fahren die dann nach Passau und verlieren da mit 4:2. Das hatte wahrscheinlich so auch keiner auf dem Schirm. Alles in allem, ja, man kann jetzt nach zwei Spielen wahrscheinlich noch nicht so viel sagen, aber so dass sich da irgendwie schon klar die Favoriten irgendwie abheben, so wie Weiden, die haben auch zweimal knapp nur gewonnen, zweimal nur mit einem Tor Unterschied. Ja, da ist auf alle Fälle noch, zumindest Stand jetzt, ist da noch viel viel offen und macht es noch schwierig zu bewerten, das Ganze. Es gibt nur zwei Mannschaften, die 6 Punkte haben, eben Weiden und auch die Memminger. Und wiederum drei Mannschaften allerdings, die noch gar keinen Punkt haben.
Siehst du dann die Memminger als Überraschung momentan, wenn sie das denn so durchhalten können? Oder ist das für dich eigentlich konsequent, nachdem sie ja vor 2 Jahren auch schon mal richtig, richtig stark und ganz weit vorne mit dabei waren? Oder wie
Es
schätzt du das ein?
Es ist halt die Frage bei Memmingen, was ist bei denen der Standard? Ist bei denen der Standard das, was sie letztes Jahr gespielt haben, oder das, was sie vor 2 Jahren gespielt haben, als sie Vizemeister in der Liga geworden sind? Ja? Also ich finde, die haben einen guten Kader. Die haben im Sommer ja, gute Verpflichtungen getätigt, haben aus ihren Fehlern vielleicht der letzten Saison gelernt. Letzte Saison haben sie einen relativ kleinen Kader gehabt, haben immer wieder Förderlizenzen aus Ravensburg im Kader gebraucht, benötigt. Und dieses Jahr war eigentlich das Ziel, dass sie mit 4 eigenen Reihen an den Start gehen können. Die haben sie jetzt auch aufbieten können, die ersten beiden Spiele. Ja, und schon läuft es einigermaßen. Der Ausfall vom Jaro Havenrichter tut ihnen natürlich weh. Den haben sie mit dem Valentin Busch ja nicht 1:1 ersetzen können, aber zumindest kompensieren können. Aber die 6 Punkte jetzt noch am ersten Wochenende sind ja keine wirkliche Überraschung für mich. Also die sehe ich schon auch im vorderen Bereich der Tabelle am Ende.
Wäre für mich tatsächlich jetzt eine positive Überraschung war am ersten Wochenende, sind die Lindau Islanders. Was möchtest du uns zu denen sagen? Wie hast jetzt du das gesehen, Roland? Genauso wie ich? Oder so gesagt, naja, wenn man die Zusammensetzung des Kaders anschaut, vielleicht eine gute Entwicklung der Mannschaft.
Ja, das sehe ich auch so. Hatten natürlich jetzt zwei Gegner, die eher auf ihrem Level sind, mit Passau und Füssen. Allerdings muss man halt auch sagen, die hatten die letzten Jahre, waren die eher hinter ihren Erwartungen. Hatten ja schwierige Jahre. Letztes Jahr auch den Trainerwechsel dann, aber seitdem John Sisinski, ich meine, wir kennen ihn aus Deggendorf. Man weiß, er kennt die Liga, er weiß, was da auf ihn zukommt, und er kennt auch jede Mannschaft sehr gut. Also ich hatte mit ihm damals immer viel Kontakt, wie er hier war, und ich schätze ihn schon so ein, dass er die Linda da auf jeden Gegner vorbereiten kann. Und ja, Linda hat eine eingeschworene Mannschaft, die schon lange weitestgehend zusammenspielt, die sich in diesem Sommer punktuell aber gut verstärkt hat. Und auch die können in der Saison besser abschneiden wie letztes Jahr, sagen wir es mal so. Also ich sehe die schon weiter vorne, allerdings halt nicht ganz vorne.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass die, sage ich mal, im vorderen Mittelfeld sich wahrscheinlich einsortieren können werden. Wenn ich im Süden als Geheimfavoriten einschätze, sind die Heilbronner Falken. Im ersten Spieltag haben sie es ja wunderbar gezeigt mit ihrem skandinavischen Block vor allem, den man ja aus Duisburg kennt, nicht wahr, Dennis?
Absolut, sie waren auf jeden Fall im letzten Jahr schon absolut stark. Ich habe auch so ein bisschen mit geliebäugelt, ob sie nicht vielleicht sogar zu den Indians wechseln im Sommer, aber haben sich dann anscheinend entschieden, Richtung Oberliga Süd zu wandern. Aber auf jeden Fall starke Jungs.
Ja, ich habe mir das mal aufgeschrieben, gegen Füssen oder generell jetzt noch 2 Punkten. Der Linus Wernersson Liebeck 7 Punkte, sein Zwillingsbruder Pontus 4 Punkte, der Ula Uski 6 Punkte. Ja, die haben schon ordentlich zugeschlagen, vor allem gegen Füssen, weil gegen Passau, muss man auch dazu sagen, da haben die gestern 0 Punkte gemacht, die erste Reihe. Da waren es dann ja, die zweite Reihe mit Robin Just und Freddy Cabana und Philipp Hecht, ja, dem Sohn von Jochen Hecht, die da am Ende hat es nicht gereicht, aber die da für die Tore gesorgt haben. Ich habe ja die Heilbronner in Deggendorf gesehen. Die waren da beim Vorbereitungsturnier hier. Die haben gegen Selb und gegen die Unterland Cavaliers gespielt. Unterland, ich weiß es jetzt leider nicht genau, aber die waren zumindest letzte Woche Tabellenführer in der Alps Hockey League. Und ja, die Nord oder Finnen, wenn man spielen lässt, die machen dann schon die Tore. Ja, vor allem der Uski, der bringt körperliche Präsenz mit. Der sorgt schon dafür, dass sich die anderen zwei da entfalten können.
Hast du auch als Geheimfavoriten auf deinem Zettel oder würdest dass du eher ein bisschen weiter unten ansetzen nach dem Abstieg?
Also für mich gibt es eigentlich einen ganz klaren Favorit im Süden. Das ist Weiden. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie im Norden die Hannover Scorpions. Die werden da alles dominieren, wenn es jetzt aktuell vielleicht auch noch knappe Ergebnisse sind, aber über die ganze Saison werden die ja keine ernsthafte Konkurrenz haben. Und dahinter sehe ich ein relativ breites Feld, wo allerdings auch Heilbronn vorne zu sehen ist. Ja, also ich sehe da Heilbronn, ich sehe da durchaus auch Deggendorf, wenn die das aufs Eis bringen können, was sie können. Da ist auch Höchstadt mit dabei, die sind ja letztes Jahr auch schon gut dagestanden, haben sich auch wieder punktuell verstärkt. Und die haben ja auch so eine eingeschworene Mannschaft. Ja. Also ich sehe auch Bayreuth jetzt nicht so schlecht, wie sie aktuell dastehen. Im Grunde muss natürlich jeder das aufs Eis bringen, was er auf dem Papier hat. Aber Heilbronn gehört sicherlich oder wird man am Ende sicherlich auch ja, vorne mit dabei sein. Ob es jetzt unter den ersten vier oder den ersten sechs ist. Ja, das ist immer schwierig jetzt einzuschätzen, weil man nie weiß, was mit Verletzungen kommt und was so halt passiert in der Liga.
Ja, bei mir ist das sehr ähnlich. Heilbronn ist eine Mannschaft, die ich auch vorne mit einschätzen werde. Genauso wie du schon gesagt hast, die Deggendorfer SC. Ich meine, was da für Leute spielen. Ich meine, Thomas Geilinger auch im fortgeschrittenen Alter nach wie vor eine Augenweide. Dann aus Straubing bestens bekannt, der Benny Schopper. René Röttgen noch immer mit dabei. Dann Carter Popoff, den ich bei Passau letztes Jahr schon sehr, sehr gut gefunden habe, wenn der da wirklich gut reinpasst. Und auch viele, viele junge Talente. Also,
Ja,
das ist eine sehr interessante Mischung.
Deggendorf, ich meine, das ist, man hat viele ja, Spieler des älteren Semesters, nennen wir es mal so. Man hat viele sehr junge Spieler. Es fehlt vielleicht so ein bisschen die Mitte vom Alter her, so Mitte 20 bis Ende 20. Und es fehlt vielleicht noch so ein Torjäger-Typ, ja, so ein, wie es einer der. Werner so Liebeck Zwillinge ist oder ja, einfach einer, der weiß, wo das Tor steht. So einer fehlt dem Kader noch, dass er vielleicht, möchte jetzt nicht sagen, perfekt wäre, aber dass man ja, dass man auf alle Fälle die ersten vier ins Visier nehmen kann. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, in Deggendorf steht die Einbürgerung von Curtis Leinweber an. Der Kanadier hat vor kurzem seinen Deutschtest bestanden. Und wer weiß, wenn er dann irgendwann seinen deutschen Pass hat, das dauert ja immer ein bisschen, wenn man nicht gerade aus einer nördlichen Stadt in Deutschland kommt, dann, ja, dann, wer weiß, vielleicht kommt ja dann so ein Spieler, der diese Rolle vielleicht einnehmen kann.
Jawohl. Hast du auch irgendwelche Mannschaften, wo du sagst, das sind klare Außenseiter, denen ist eigentlich nicht zu rechnen, sondern es ist gut, in Anführungszeichen, dass es keinen Absteiger aus der Oberliga gibt, sodass sich die ein bisschen einspielen können und die Luft der Oberliga erstmal schnuppern können?
Ganz klar Stuttgart, ja, also Stuttgart wird sich mit einer schweren Saison anfreunden müssen, befürchte es rein ergebnistechnisch. Wie du sagst, für die ist es ein großer Vorteil, dass es keinen Abstieg gibt. Wenn sie natürlich nach einem Jahr nicht selber feststellen, dass die Oberliga nichts ist für sie. Aber ich glaube, da wird man freilich ein paar Siege sehen, wahrscheinlich ein paar so Überraschungssiege, wie zum Beispiel letztes Jahr Klostersee, die ja gegen Rosenheim gewonnen haben oder gegen den Deggendorfer SC gewonnen haben. Das werden dann so Höhepunkte sein. Aber ich glaube, dass die am Ende schon auch in der Tabelle eher hinten zu finden sein werden. Das ist eigentlich für mich so der glasklare Außenseiter in der Liga. Der Rest. Bei Füssen muss man abwarten. Ja. Wir wissen alle, die hatten massive Schwierigkeiten, die Lizenz zu bekommen, konnten deswegen vielleicht auch im Kader nicht das investieren, was nötig ist. Und vielleicht war auch das 12-0 da am Freitag so ein erster Fingerzeig, wo es die Saison öfter mal hingehen könnte. Allerdings, das Spiel am Sonntag beweist wieder das Gegenteil. Da sind sie 3-0 hinten gelegen und haben dann aber immerhin noch einen Punkt geholt gegen Lindau, auch wenn sie es dann verloren haben. Aber es zeigt, dass die zumindest nicht aufgeben, zumindest daheim und alles rausholen. Ja, ob Also das sind eigentlich so die beiden Kandidaten. Oder bei Stuttgart bin ich mir relativ sicher. Bei Füssen, ich glaube, dass die auch eine schwere Saison erleben werden.
Jetzt
Sportlich
natürlich
gesehen.
wunderbar anschließend zur Südstaffel. Ich meine, jetzt haben wir natürlich erst zwei Spiele, aber Roland, hast du schon einen Player oder zwei Player to watch, wo du sagst, oh, die sind mir jetzt ins Auge gefallen oder die könnten eine tragende Rolle in der Oberliga Süd spielen?
Ja, also zum einen, wir haben es ja vorhin, oder du hast es vorhin angesprochen, die Lindau Islanders stehen momentan vorne mit dran. Da habe ich mir den Vinzenz Meier rausgesucht, der in den ersten beiden Spielen jetzt vier Vorlagen gegeben hat. Er hat noch kein Tor gemacht, aber das zeigt, wie wichtig er auch immer noch sein kann für seine Mannschaft. Der war ja lange Zeit in Ravensburg, ist jetzt seit letzter Saison, wenn mich nicht alles täuscht, in Lindau und ja, zählt da auch immer noch zu den Leistungsträgern. Ja, er und Andreas Fahny waren die beiden. Andreas Fahny hat jetzt gestern kein Tor geschossen, aber am Freitag war er gut daran beteiligt, an dem Passauer Sieg. Und die zwei haben da einfach ja, viel dazu beigetragen. Und auf der anderen Seite haben wir auch schon über Memmingen gesprochen, ja, und da sehe ich den Matej Pekka als Spieler, der sein Team wahrscheinlich wieder prägen wird in diesem Jahr. Der hat jetzt nach zwei Spielen vier Tore gemacht. Also er macht eigentlich genau das, wofür er da ist. Er schießt die wichtigen Tore gegen Bayreuth, gestern zwei Tore. Und im ersten Spiel gegen Stuttgart hat er zwei Tore gemacht. Das sind so die beiden Kollegen, die beiden Spieler, die sich jetzt so nach dem ersten Wochenende, denke ich, so ein bisschen positiv herausgespielt haben. Natürlich auch die Werners und Liebeck-Zwillinge. Aber wie gesagt, gegen Füssen 12 Tore gemacht. Das Team, ja, ist halt schwierig, das dann über längeren Zeitraum zu bewerten.
Ich habe tatsächlich auch jemanden gefunden. Vielleicht für viele ein bisschen überraschend, aber das hat einen einfachen Grund. Ich habe mal den EC Peiting durchforstet und mir ist da aufgefallen, dass die seit vielen, vielen Jahren immer wieder sehr gute nordamerikanische Spieler holen. Und dann kam ein Spieler heuer auf Empfehlung seines Kumpels Felix Brassard, und zwar Brett Uderkirk, auch gleich mal am ersten Wochenende mit 4 Scores, mit 2 Toren und 2 Assists. Und wird, denke ich mal, wieder sich nahtlos einfügen in dieses gute Scouting, das die da betreiben. Und Fun Fact ist, die sind ja sehr gut befreundet, Brassard und Oderkirk, kennen sich aus der NCAA und er kommt aus der East Coast Hockey League, was ja nicht unbedingt Standard ist in der Oberliga. Und ich denke, wenn der sich schnell in der Oberliga zurechtfindet, könnte das ein Spieler sein, der Ausrufezeichen setzt.
Ja, da gehe ich mit dir. Peiting ist immer wieder bekannt für seine Ausländer. Früher waren es die Tschechen, die sie da geholt haben. Jetzt sind es Kanadier, wo sie immer wieder Glücksgriffe haben. Greifen natürlich auch manchmal ins Klo. Ne? Da hatten sie letztes Jahr den Miller. Der war jetzt nicht so die Top-Verpflichtung. Allerdings letztes Jahr eben Felix Brassard, der voll eingeschlagen ist und ich sehe den Brett Oderkirk da auch als einen starken Ausländer bislang.
Wunderbar.
Ist mir
Jetzt
auch in
haben
der
wir.
Vorbereitung schon positiv in Erinnerung geblieben. Ich habe da immer wieder mal in die Spiele reingeschaut. Der war schon auffällig, ja.
Und jetzt möchte ich natürlich anschließen, nachdem der Norden so lange warten haben müssen. Dennis, grüße dich zum zweiten Mal. Und ich rufe dich mit dem Norden an. Was möchtest du uns zum Norden sagen? Was ist dir gleich aufgefallen? Die ersten Spiele in der Nordstaffel, Überraschungen, vielleicht gleich Favoritensiege, eine. Erzähl uns ein bisschen was dazu, bitte.
Ja, also Überraschungen gab es auf jeden Fall einige. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber es ist schon auffällig, jetzt nach 4 Spieltagen hat keine Mannschaft die volle Punktzahl. Gerade so auf dem Niveau der Oberligen ist man das ja aus den letzten Jahren eigentlich nicht gewohnt. Normalerweise ist ja die Leistungsdichte relativ weit auseinander gewesen, sodass es immer so zwei, drei Teams gab, die eigentlich vorne weg marschieren konnten. Ja, das lässt sich bisher noch nicht so wirklich herauslesen, würde ich jetzt mal sagen. Also der Roland hat es ja gerade schon genannt, die Hannover Scorpions sicherlich der große Favorit im Norden. Haben jetzt in 4 Spielen schon 2 Niederlagen kassiert. Da werden die wenigsten mit gerechnet haben, gerade da sie im Sommer auch nochmal unfassbar zugelegt haben in meinen Augen. Sich sogar den Luxus leisten, den dritten Ausländer sich irgendwie für den Winter einzusparen. Also momentan nur mit 2 Ausländerlizenzen. Ja, haben sich extrem verstärkt mit 3 Leuten aus der DL2, mit Dylan Brugg, mit Justin Kirsch, mit Patrick Pohl. Also das ist schon ein Niveau, das sucht seinesgleichen in der Oberliga. Also das hat mich zum einen auf jeden Fall überrascht. Dann muss ich natürlich das andere hannoveranische Team auch nennen, mit den Hannover Indians, die auch schon 2 Niederlagen kassiert haben. Zu Hause gegen Erfurt am ersten Spieltag, dann am dritten Spieltag in Duisburg. Da hat, glaube ich, gar keiner mit gerechnet. Also die wenigsten werden es wissen, aber die Schussbilanz am letzten Freitagabend war 53 zu 14 für die Indians. Also eigentlich war es ein Klassenunterschied auf dem Eis zu sehen, aber manchmal ist es ja so im Sport, ne? Von 10 Spielen, 9 gewinnst du normalerweise, aber an dem Freitag war das Glück mit den Duisburgern und so haben sie dann auch ihre einzigen 3 Punkte eingefahren. Somit auf jeden Fall die beiden, sage ich mal, Mitfavoriten, ein bisschen am Straucheln jetzt zu Beginn der Saison. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann die Tilburger und die Hallenser, die jetzt nach 4 Spieltagen die Tabelle anführen. Hatten ja auch gestern das Topspiel miteinander, sage ich jetzt mal. Halle war ja noch ungeschlagen. Bis dahin hat gestern dann die erste Niederlage in Tilburg kassiert. Ja, da kristallisiert sich auf jeden Fall schon raus, dass die beiden sicherlich auch wie letztes Jahr unter den Top 4 landen werden. Ja, und da muss man mal schauen. Es gibt einige Überraschungen definitiv, die im Norden eine Rolle spielen werden. Essen würde ich da jetzt mal nennen, Hamm würde ich da nochmal nennen. Da werden wir gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber ich denke, die Leistungsdichte in der Oberliga Nord ist auf jeden Fall extrem dichter geworden.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du sagst, es ist dichter als das letzte Jahr oder die letzten Jahre, was ja tatsächlich auch schon wirklich hervorsticht, wenn man die Tabelle anschaut und auch die Ergebnisse auch gegeneinander, wo ich dir absolut uneingeschränkt recht gebe, wenn man sich den Kader anschaut, der Hannover Scorpions, also was da nochmal an Klasse dazugekommen ist, vor allem auch, sage ich mal, aus meinen Gefühlen der DEL, DEL2, also das sind ja nicht irgendwelche Spieler gewesen, sondern teilweise auch Leistungsträger. War das sehr verwunderlich, dass da schon 2 Niederlagen zu Buche stehen. Vor allem auch einen in Straubing sehr gut, wo ich ja herkomme, bekannten Trainer mit Kevin Gaudet. Ja, aber was wirklich auffällt, auch Hamm scheint oben mitzuspielen. Und es wirkt mir sehr, sehr ausgeglichen, das Ganze. Hast du eine Mannschaft, wo du sagst, oh, oder zwei? Das könnte schwierig werden, dass die nicht relativ schnell sehr abgeschlagen sind.
Also ich habe ja am Freitag das angesprochene Spiel Duisburg gegen Indians mir angeguckt. Also ich fand, Duisburg war ja unabhängig davon, dass jetzt nach 2 Spielen natürlich auch schon den Trainer gewechselt haben, was natürlich sehr früh ist, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es da qualitativ in der Mannschaft, glaube ich, nicht reichen wird, um realistisch in die Kämpfe um die Pre-Playoff-Plätze einzugreifen. Also ich denke mal, das ist so einer der Kandidaten, die so ein bisschen hinten abfallen können. Auf der anderen Seite sehe ich eventuell Rostock. Also Rostock war zumindest vor der Saison so ein Kandidat, den ich da hatte. Die sind jetzt ganz gut gestartet mit 6 Punkten aus 4 Spielen. Allerdings haben die ja auch so ein bisschen ihre geografischen Nachteile da im Nordosten, haben immer weiter Auswärtsfahrten, haben meiner Meinung nach auch jetzt im Sommer nicht extrem gut nachverpflichtet. Also da Chapeau, ziehe ich meinen Hut bisher. 6 Punkte aus 4 Spielen, das ist auf jeden Fall erstmal ein gutes Ergebnis für die Rostocker.
Das denke ich mir auch, da bin ich absolut bei dir. Duisburg sehe ich ähnlich. Duisburg, glaube ich, ist eine Mannschaft, wo es tatsächlich ganz, ganz schwer haben wird, trotz Trainerwechsel. Aber da glaube ich, wenn man auch den Kader anschaut, ist die Qualität schon ein bisschen geringer als bei den anderen Nordteams. Was erwartest du allgemein von der Oberligasaison im Sinne von sehr, sehr, sehr langer Kampf an der Spitze, oder glaubst du auch, dass sich irgendwann mal die Scorpions, Indians, die Favoriten absetzen, oder dass das wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden wird?
Ist ehrlich gesagt aktuell schwer abzusehen. Also Hättest du mich vor 2 Wochen gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, Anfang Dezember sind die Scorpions schon 10 Punkte weg. Aber so nach den ersten Eindrücken, jetzt haben sie natürlich am ersten Spieltag in Halle verloren. Das Spiel kann man definitiv verlieren gegen ein anderes Top-Team. Kevin Godet hat auch selber gesagt, das war ein gutes Spiel meiner Jungs. Also da hat er auch gar nicht großartig kritisiert. Jetzt nach der Niederlage in Essen hat er auf der Pressekonferenz seiner Mannschaft so ein bisschen vorgeworfen, man habe die Mannschaft unterschätzt, den Gegner. Und er hat nicht so wirklich den Kampfeswillen gesehen. Also ist seiner Mannschaft so ein bisschen auch in den Rücken gefallen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat zu dem frühen Zeitpunkt der Saison. Oder ich weiß nicht, ob er damit einfach seine Jungs ein bisschen wachrütteln wollte, aber ja, also wie du gerade angesprochen hast, auf die Frage nochmal zurückzukommen. Ich glaube, es könnte lange wirklich eng werden. Letztes Jahr waren es ja die Scorpions, Tilburg, Halle, Hannover Indians, die, sage ich mal, die Top 4, die sich doch so ein bisschen abgrenzen konnten. Aber dieses Jahr traue ich Hamm zu, da in der Spitzengruppe dabei zu bleiben. Abzuwarten, was mit Essen ist. Also Essen ist für mich auch eine Wundertüte dieses Jahr. Die sind extrem stark rausgekommen jetzt, haben auch in den Testspielen total überzeugt, haben am Pferdeturm bei den Indians gewonnen, haben in Tilburg die Testspiele gewonnen. Also da muss man wirklich mal abwarten. Also ich sag mal, es könnte eventuell wirklich ein extrem spannender Kampf so Platz 2 bis 6 werden. Also ich denke schon, die Qualität der Scorpions wird sich am Ende durchsetzen. Die werden sich wahrscheinlich irgendwann Beginn im Jahr 2024 schon absetzen können. Aber alles, was dahinter kommt, könnte wirklich spannend werden.
Sehe ich genauso wie du. Jetzt habe ich natürlich die gleiche Frage wie an den Roland auch. Sind dir an den ersten Spielen schon Spieler aufgefallen, wo du sagst, oh, die haben das Zeug in der Oberliga Nord eine prägende Rolle zu spielen?
Ja, also einen muss ich natürlich nennen, auch wenn ich da jetzt natürlich vielleicht durch mein heimisches Auge gucke, aber den Namen Dante Salitu, den sollten sich auf jeden Fall alle Eishockey-Fans im Norden merken. Der hat allein in den Testspielen jedes Spiel getroffen, also im Schnitt 5 Tore in 5 Spielen gemacht, hat jetzt in den ersten 4 Spielen 3 Tore, 5 Assists, was ja mal bescheidene 2 Punkte im Schnitt sind. Ist ein extrem guter Schlittschuhläufer, extrem gut mit den Händen. Und wenn man sich so seine ganze Vita anschaut, er hat schon die letzten Jahre einiges an Europa-Erfahrung sammeln können, unter anderem in Frankreich, in Norwegen, in Finnland sogar und in der Slowakei in den höchsten Ligen gespielt. Da sicherlich natürlich nicht so die Scoring-Rolle gespielt in den Teams, aber auf jeden Fall einer, der es auch schon nachgewiesen hat, insbesondere auch so nach seinen Juniorenzeiten, so als er ungefähr 18 bis 20 war, hat er in der OHL. Also der hat da 2, 3 Jahre lang ungefähr um die 80 Punkte gemacht und hat in einer Liga gespielt mit heutigen NHL-Legenden, nenne ich es mal, wie Matthew Tkachuk oder Alex DeBrincat. Und die haben zu damaligen Zeitpunkten, sage ich mal, auch nur 20 Punkte mehr gemacht, in Anführungsstrichen. Also der war gar nicht so weit weg von dem Niveau heutiger NHL-Stars. Und das fällt schon extrem auf jetzt in der Oberliga.
Ja, der ist mir auch schon ins Auge gefallen. Und ich habe mich tatsächlich auch für einen Spieler entschieden, der mir sehr ins Auge gefallen ist, auch neu in der Liga. Welch Wunder, wieder ein Nordamerikaner. Ben Evenish, gekommen aus Toronto von den U Sports am ersten Woche, also nach den ersten Spielen schon bei 8 Punkten, darunter 5 Tore. Scheint keine Anpassungsschwierigkeiten zu haben und könnte ein Glücksgriff werden. Also was ich so gesehen habe, auch in den Zusammenfassungen, scheint er gute Hände zu haben und kein schlechter Schlittschuhläufer zu sein. Was sagst du dazu, Dennis, zu dem Spieler?
Ich muss sagen, ich habe ihn live leider noch gar nicht sehen können. Deswegen würde ich jetzt so ein bisschen im Trüben fischen. Aber wie du gerade sagst, statistisch ist auf jeden Fall, hat er einiges vorzuweisen. Und gerade bei Hamm bleibt ja noch zu sagen, dass Chris Schutz, einer der besten Scorer der Liga der letzten Jahre, aktuell ja noch verletzt ausfällt. Also ich glaube, wenn er den noch an die Seite gestellt bekommt, dann kriegt Hamm noch deutlich mehr Scoring-Power, als sie jetzt schon haben.
Sehr schön. Danke dir für diese Einschätzung. Und ich habe gehört, du hast noch einen Spieler, der da aufgefallen ist in den ersten Spielen.
Ja, da habe ich jetzt mal so ein bisschen so einen Außenseiterkandidaten für mich rausgesucht. Ich wollte unbedingt gerne einen Spieler haben, der vielleicht in der Liga noch nicht so bekannt ist und habe mir den lettischen Neuzugang der Essener, Edmunds Aukskalns, ausgesucht. Ja, ich sag mal, punktetechnisch als Verteidiger 5 Punkte aus 4 Spielen sicherlich generell ein guter Wert, dabei auch 2 Tore erzielt. Ich denke, generell hat Essen da einen guten Fang gemacht mit den drei Letten, die sie da jetzt haben, mit Elvis Bisseis auch noch an der Seite und mit Sandis Solmanis. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombo da. Und wie gesagt, der Verteidiger Aukskalns ist so, glaube ich, so dieses Puzzlestück, was den Essen am Ende noch gefehlt hat, weil offensiv haben sie sowieso viel Firepower. Wenn man so sich die Verteidigung anschaut, ist relativ jung besetzt. Ich glaube, Auxcals ist der Einzige, der so an die 30 ist. Die anderen sind alle Mitte 20 oder sogar nur so um die 20. Ich glaube, er ist genau das, die richtige Stütze, die da Essen noch braucht, um auch tabellarisch sich dann dahin zu positionieren, wo sie hinwollen.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Und jetzt habe ich tatsächlich anschließend, da wir ja über den Süden und über den Norden jetzt geredet haben, eine Frage, und zwar die geht direkt an euch beide. Wie schätzt ihr den Vergleich ein zwischen Süd- und Nordstaffel in Bezug auf die Ausgeglichenheit der Teams, die Gesamtstärke der Liga oder und auch die Veränderungen der Kader zum Vorjahr? Und natürlich dann die Gretchenfrage, wie groß ist die Kluft zur DEL2?
Also vielleicht auf die letzte Frage einzugehen. Als erstes, wie groß denn die Kluft zur DL2 ist, muss man momentan einfach nur mal einen Blick nach Rosenheim werfen. Rosenheim hat ja fast den kompletten Kader behalten aus dem letzten Jahr, hat ihn verstärkt mit Ausländern zusätzlichen, die ja erlaubt sind und auch ein paar ja, gestandenen DL2-Spielern. Und trotzdem spielen ja, hinten eher mit. Ja. Die sind momentan auf Platz 12, 7 Punkte nach 6 Spielen. Das zeigt meiner Meinung nach, dass die Kluft da schon noch sehr groß ist. Also man braucht weiterhin finanziell einen großen Sprung, um in der DL2 mithalten zu können. Da tut sie jetzt natürlich so eine Mannschaft vielleicht wie die Hannover Scorpions oder Weiden, die tun sich da vielleicht leichter, weil die auch die möglicherweise die finanziellen Mittel haben, um den Kader entsprechend aufzurüsten. Aber jetzt, wenn irgend so ein Außenseiter den Aufstieg schaffen würde, ich nehme jetzt als Beispiel Deckendorf, die müssten den halben Kader eigentlich da tauschen, übertrieben gesagt. Ja, oder vielleicht ist es gar nicht so übertrieben. Und um da Spieler holen zu können, die die DL2 im Kreuz haben. Also ich glaube, für einen Aufsteiger, wenn er nicht den finanziellen Background hat, wie es jetzt Rosenheim hat, wird es schon schwer, dass er nicht so. Und das haben auch die letzten Jahre eigentlich gezeigt. Regensburg war vielleicht letztes Jahr Ausnahme, dass die direkt in die Pre-Playoffs noch rein sind. Aber selbst, gut, da war nur die Corona-Zeit, da war vielleicht auch alles ein bisschen anders. Aber selbst Landshut im ersten Jahr, die waren ganz hinten am Ende. Deckendorf ja auch, ja, die sind ja auf direktem Wege wieder abgestiegen. Die Kluft ist schon groß. Die Frage ist jetzt natürlich, wird die Kluft eher größer oder eher kleiner? Ich tendiere fast dazu, gerade mit den wirtschaftlich schwierigen Jahren, die wir aktuell haben, letztes Jahr oder mit dem ganzen Drumherum, dass die Kluft eher größer wird.
Ja, Dennis.
Ja, also ich finde, in vielen Punkten hat der Ronald auf jeden Fall recht. Gerade natürlich das Thema Finanzen spielt natürlich eine wichtige Rolle im Eishockey. Aber ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen anderes Bild von der ganzen Geschichte, weil auch natürlich darf man nicht zu viel drauf geben, aber die Testspielergebnisse zeigen natürlich auch immer wieder, dass die Oberligisten teilweise, zumindest die Top-Teams, nicht immer ganz weit davon weg sind. Wenn man dann immer noch natürlich im Hinterkopf haben muss, dass natürlich die Oberligisten mit zwei Kontingentspielern weniger auskommen müssen, was für mich einen sehr großen Unterschied macht, finde ich, ist es teilweise gar nicht so weit weg. Natürlich reden wir jetzt von den absoluten Spitzenteams, aber schauen wir mal Hannover Scorpions oder auch Weiden jetzt an, die es geschafft haben, diesen Sommer doch einige DL2-Spieler loszueisen. Das heißt, finanzielle Mittel müssen an gewissen Standorten auch gegeben sein, um das zu erfüllen. Und also ich könnte mir manchmal vorstellen, dass so zumindest mein Denken, meine Denkweise, manchmal ist es so ein bisschen so ein Wettrüsten, gerade wenn man so Weiden und die Scorpions der letzten Jahre anschaut, die, glaube ich, schon leider ein bisschen viel Geld verbrannt haben und trotzdem nicht aufgestiegen sind. Ob man die Durchlässigkeit zur DL2 nicht ein bisschen einfacher macht und vielleicht sogar mal zwei Aufsteiger hochgehen lassen würde. Also ich glaube schon, dass es ja ein halbes Dutzend Teams in der Oberliga geben würde, die Interesse hätten, in der DL2 mitzuspielen.
Das ist eigentlich genau das große Problem an der Oberliga und an dem von dir angesprochenen Wettrüsten. Mit drei Mannschaften waren es ja letztes Jahr noch, die sich da bei jedem Transfer überboten haben. Und jetzt sind es halt nur noch zwei in Anführungszeichen. die sich da gegenseitig hochrüsten. Eigentlich, ich meine, wir haben jetzt, ich sage jetzt mal 28 Teams, gehen wir mal davon aus, dass in der Oberliga in jeder Staffel 14 Mannschaften spielen. Das ist ja eigentlich die Wunschvorstellung des DEB. 26, 28 Teams, wie auch immer, die um den Aufstieg kämpfen, also natürlich kämpfen nicht alle um den Aufstieg, aber es sind, weiß ich nicht, 10, 15 Mannschaften, die, ja, 15 nicht, aber 10 Mannschaften, sagen wir mal, die durchaus Ambitionen haben, um den Meistertitel zu holen in der Oberliga. Und da nur einer, der rauf darf, das ist schon ein gewisses Nadelöhr. Und daher kommen da auch diese Wettrüstaktionen über den Sommer.
Und wir
Ja,
sehen.
und insbesondere wenn man noch schaut, dass in den letzten Jahren davor natürlich mit Regensburg und selbst auch teilweise Mannschaften aufgestiegen sind, die in dem Moment ja eigentlich gar nicht fest damit geplant haben, aufzusteigen. Also das war ja dann schon auch ein bisschen überraschend. Ich glaube, die Scorpions versuchen es jetzt schon mittlerweile im fünften Anlauf richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Also es ist nicht so einfach. das ist gut. Also das würde mich jetzt gleich zur nächsten Frage überleiten, bezüglich der Ausgeglichenheit. Ich finde, die Hannover Scorpions, und ich glaube, das hat sogar Kevin Goudet letztes Jahr in einer Pressekonferenz nach einem Rosenheim-Spiel gesagt, denen fehlte letztes Jahr ja, so ein bisschen die Konkurrenz. Im Süden ist die Liga ja auch nicht ausgeglichen, aber im Süden, also die Star Bulls und Weiden, die wurden wohl mehr gefordert wie die Hannover Scorpions. Und das war dann vielleicht am Ende auch das Problem für die Hannover Scorpions, dass die einfach diesen
Rhythmus.
Modus nicht kannten, einfach in jedem Spiel alles geben zu müssen und bis ans Äußerste gehen zu müssen. Ich weiß ja, Dennis, wie du das siehst, aber Hannover, also die Scorpions hatten ja letzte Saison, ich glaube, die haben ja gerade mal eine Handvoll Spiele verloren, ja, die kannten Niederlagen eigentlich so gar nicht.
Ja, also ich stimme dir da definitiv zu. Also letztes Jahr war die Situation definitiv so, dass der Süden da, glaube ich, ein bisschen enger besetzt war, was die Leistungsdichte in der Spitze anging. Und ich kann Kevin Godet da auch verstehen. Und es gab schon, ob man eventuell mal eine eingleisige Oberliga sich auch wieder irgendwie zusammenführt oder ob man vielleicht mal irgendwie sagt, man macht 18 Mannschaften und macht eine eineinhalb Runde, spielt zweimal gegen die Runde um sich herum im Norden und Süden und einmal gegen die weit, also gegen die Mannschaften, wo man weit fahren muss. Und ich denke, das wäre schon vielleicht eine gute Idee, sowas mal in der Zukunft wieder in Anbetracht zu ziehen. Sehr schön. Vielen Dank, dass ihr mir dazu Auskunft gegeben habt. Jetzt ihr das seht, die Kluft zur DL2. Ich stimme euch da beiden zu, dass so Mannschaften wie Weiden oder auch die Hannover Scorpions, die eigentlich den Kader ja direkt ausgelegt haben auf das Ziel DL2, wahrscheinlich da mitspielen könnten und der Überraschungsaufsteiger es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger haben wird. Aber wie du schon gesagt hast, Roland, wir hatten damals mit Regensburg gerechnet, nach der Hauptrunde, dass die aufsteigen. Es wäre mal schön aus meiner, also es ist jetzt nur eine persönliche Sicht, bitte nicht falsch verstehen, wenn jetzt mal eine Mannschaft aus dem Norden hochkommen würde, würde ich persönlich sehr gut finden. Ja, und ich möchte mich bei euch beiden bedanken, dass ihr meine Gäste seid oder wart.
Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Und da möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, wer mehr zu den Oberligen wissen will, das Sonderheft der Eishockey News zur Oberliga und auch zur NHL ist mittlerweile am Kiosk oder man kann es auch online auf der Homepage der Eishockey News bestellen. Und die nächste Folge geht eben über die NHL. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei unseren Zuhörern und danke Dennis und danke Roland, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Gerne.
Servus.
Beep, beep, beep.